Hallo zur mittlerweile sechsten Folge. Sechste Folge, stimmt,
ja,
ne?
Sechste Folge
Zombiesalz. Die bezaubernde Franziska und ich, wir sitzen hier am Tisch mit einer herrlich duftenden Tasse Ingwertee. Nee, was ist es?
Doch, Honig-Ingwer.
Honig-Ingwertee. Ganz was Feines.
Ganz was Feines.
Ja, ich finde. Es ist genau das Richtige für einen fast schönen Frühlingstag und das Beste für Franzis leichte Erkältung.
Ja, leichte Erkältung. Ich bin das zweite Mal innerhalb von 4 Wochen, hat es mich da niedergelegt.
Ja.
Heute ist der erste Tag, an dem ich tatsächlich überhaupt, wir haben den Podcast wir mussten 2 Tage nach hinten verlegen. Und ich höre mich an wie eine kleine Gießkanne.
Franzi, sag mal, oh Lord, would you buy me a Mercedes-Benz?
Oh Lord, would you buy me a Mercedes-Benz?
Okay, ich dachte, das war so, also, weil die Stimme so...
Ich kann das so... Gieß kann ich machen, warte. Oh Lord, would you buy me a Mercedes-Benz?
Gut, ich bin froh, dass es nicht ganz so schlimm ist.
Ja.
Aber wir haben trotzdem, wir genießen diesen glücklichen Moment,
ja,
hier weiter quatschen zu können. Und das ist auch unser Thema. Wir haben aber gedacht, wir machen mal was ganz Tiefsinniges. Wir sprechen über etwas, was uns alle bewegt, im tiefsten Herzen, wonach wir alle streben. Der Amerikaner, verfassungsrechtlich geschützt, strebt nach Glück. Und das ist unser Thema. Glück ist auch nur ein Werbeversprechen. Darüber werden wir die nächste Stunde
sprechen. Wobei wir natürlich auch nicht vergessen haben, die Dinge, die wir das erste Mal gemacht haben.
Genau, das ist unsere Top, das ist unsere Top-Rubrik, das erste Mal der Woche, und damit steigen wir auch gleich ein. Das Glück gehabt zu haben, etwas zum ersten Mal gemacht zu haben.
Oh, sehr schön
übergeleitet. Professionell, wir werden langsam wie im Radio. Also ja. Ich finde, nach mittlerweile 6 Stunden Übungszeit sind wir eigentlich fast perfekt.
Wir sind fast perfekt.
Also Franzi, hau raus, was war dein erstes Mal der Woche?
Das ist lustig, weil ich ja, wie gesagt, wirklich da niederlag, jetzt die ganze Woche über. Ich habe mir tatsächlich das erste Mal Hörbücher runtergeladen. Dazu muss man sagen, ich glaube, vielleicht in der ersten oder zweiten Folge, als es um Podcast ging, haben wir das schon mal kurz angesprochen. Da habe ich gesagt, ich finde Hörbücher eigentlich scheiße. Und ich höre keine Hörbücher, weil... ich das nicht mag, wenn das die Stimme nicht die Stimme ist, die ich in meinem Kopf habe, wenn ich lese und so weiter und so fort. Ich war aber so krank, also Netflix ging nicht, Lesen ging nicht, Musik hören war so semi, und es war tatsächlich so, dass ich zwischendrin so eine Mischung hatte aus Langeweile, Delirium und irgendwie dann nachts mal wach war und Hustenanfälle hatte und irgendwie dachte, ich brauche jemanden, der mit mir redet, oder irgendwie, ich brauche irgendwas, was mir beim Einschlafen hilft. Und ich dachte, was mache ich? Und dann habe ich gedacht, Hörbücher. So, das ist ja erstmal gar nicht so einfach, weil du suchst nach Hörbüchern, dann kommst du auf Amazon und dann kommst du auf Audible. Und die wollen erstmal ein Abo von dir. So, beziehungsweise früher habe ich immer gedacht, die wollen ein Abo. Vielleicht haben sie es jetzt geändert. Neuerdings kann man auch tatsächlich ja die Bücher einzeln kaufen, ohne diese Abo-Scheiße. Weil ich will kein Abo. So, jedenfalls, ich habe mir runtergeladen, pass auf, erzähle ich dir. Geil. Also ein Psychobuch, das Kind in dir muss Heimat finden, hatte ich schon mal gelesen. Habe ich angefangen zu hören, die ersten 5 Minuten, dann war es mir zu anstrengend.
Von Horst Seehofer.
Kind braucht Heimat.
Ja. Ja.
Und dann habe ich mir aber
die Heimat gehört nicht zu Deutschland.
Die Heimat gehört nicht zu Deutschland. Also zumindest nicht
diese. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, ist gut, du unterbrichst mich gerne.
Ja, ich höre mich halt gerne reden. Das ist mein Problem.
Deswegen ist ja unser beider Problem.
Hauptsächlich.
Genau. Ich habe beim letzten Mal gedacht, ich glaube, ich hatte beim letzten Mal deutlich mehr Redeanteile. Und habe gedacht, eigentlich müssten wir, ob es so eine App gibt, wo man sozusagen die mal mitlaufen lassen kann, um nachher zu gucken.
Wie beim Kanzlerduell.
Wie beim Kanzlerduell oder wie beim Fußballspielen, wie viel Prozent Ballberührung.
Ich habe noch eine Minute. Bitte schweige jetzt. Aber ich wollte dich nicht von der Geschichte abbringen. Kommen wir bitte zurück zu...
Ja, also pass auf, ich habe noch mehr Bücher runtergeladen. Nämlich eins meiner absoluten Lieblingsbücher von John Irving. Witwe für ein Jahr. Das ist das Buch, was in zwei... Kennst du das? Das ist das Buch, was in zwei Teile geteilt ist. Es gibt einen Film, der heißt The Door in the Floor. Und mittlerweile gibt es auch ein Kinderbuch. Und zwar, was von John Irving ist, das heißt, ein Geräusch, wie wenn jemand versucht, kein Geräusch zu machen oder so ähnlich. Also das ist jedenfalls mein Lieblings-John Irving-Buch. Das habe ich natürlich schon 100-mal gelesen, habe gedacht, gut, das lade ich mal als Hörbuch runter. Dann habe ich mir runtergeladen, ich mag die Stimme von Stephen Fry sehr gerne. Deswegen habe ich mir dann Stephen Fry erzählt irgendwelche Kinderbücher und liest E.M. Foster Gedichte und seine Biografie gab es für 5 Euro, die er selber vorliest, habe ich mir auch noch runtergeladen, weil, nein, ich kann mir nicht nur eine Sache runterladen, Christian, falls Christian schon so, hä? Und dann habe ich mir runtergeladen, weil ich das wusste, dass mich die Stämme nicht nerven würde, von Joachim Meyerhoff. Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Hast du die Meyerhoff-Bücher gelesen? Christian! Er schüttelt den Kopf. Warum nicht? Redest du jetzt nicht mehr mit mir?
Mir hat das die Stimme verschlagen.
Also weißt jedenfalls... So,
ich finde, wenn ich weiß immer nie, was zu antworten auf so Fragen wie, warum hast du das nicht gelesen?
Ich weiß, weil es natürlich auch Unsinn und gemein ist.
Also, ja, aber ich denke immer, ich möchte gerne alles gelesen haben.
Ja.
Und auf jede Frage eine Antwort haben. Und deswegen... Du merkst, ich unterbreche
dich. Ja, das macht nichts. Das der Meyerhoff ist, ich habe dich jetzt unterbrochen auch.
Ja.
Also pass auf, um kurz zu machen. Der Meyerhoff ist ganz toll und ich habe diesen Meyerhoff, das ist gar nicht der letzte, den letzten habe ich als Buch, den muss ich noch zu Ende lesen, sondern das ist die Geschichte, wo er, weißt du, wer Meyerhoff ist? Nein. Meyerhoff ist dieser große Schauspieler, irgendwie riesengroß, der am Burgtheater war, im Schauspielhaus in Hamburg spielt. Und der hat Bücher geschrieben, sozusagen autobiografisch. Das erste heißt Amerika, da geht es um seinen Amerika-Austausch. Das zweite heißt, habe ich vergessen, da geht es um seine Jugend. Er ist nämlich aufgewachsen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Schleswig, weil nämlich sein Vater da der Direktor war und die Villa war sozusagen auf dem Klinikgrundstück. Und das dritte ist eben dieses, was ich gerade auch als Hörbuch habe. Da ist er nach München gegangen, direkt nach der Schule und wohnt bei seinen Großeltern und geht zur Schauspielschule. Und es ist halt so, dass diese Großeltern mich in Teilen von dem, was sie tun und wie sie sind, sehr an meine Hamburger Großeltern erinnert. Und deswegen gibt es gibt in diesem Buch immer wieder so Stellen, wo ich mich weggeschmissen habe, weil ich dachte, jo, also von morgendlichen Gurgel-Exzessen angefangen über, keine Ahnung. Und ich war im Schauspielhaus, weil Herr Meyerhoff hat sozusagen dieses Buch live vorgelesen in mehreren Teilen. Und in einem Teil war ich im Schauspielhaus und das höre ich jetzt immer. Und ich muss sagen, damit kann ich umgehen, wenn ich krank bin. Dann geht Hörbuch offensichtlich. Aber auch nur, also ich merke schon, dass ich sozusagen zwischendrin abschweife mit dem Kopf und mich so einlullen lasse. So richtig, also so Hörbuch lesen, wie ich Hörbuch hören, wie ich lese, geht nicht. Es geht als Krankheitsdingsbumsi. Das ist ja. Das, was ich das diese Woche tatsächlich das erste Mal gemacht habe. Ja. Hörbuch.
Im Vergleich zu Clubmate, wie schneiden Hörbücher ab?
Oh, besser. Weil sie haben schon was, also sie haben mir ja geholfen. So, weil wenn du so todkrank im Bett liegst und so Husten, einen Husten hast, am nächsten hast und es ist nachts um 3, nein, jetzt. Christian lehnt sich zurück und will das rausnehmen.
Ich habe jetzt den Mundschutz aufgezogen.
Dann ist das schon, hatte halt irgendwie das Gefühl, ich muss jemanden haben, der mit mir spricht oder irgendwie, ich brauche irgendwas, was, keine Ahnung. Und dafür war es schon in Ordnung. Also ich verstehe schon, warum Leute, ich habe das schon verstanden jetzt, warum Leute Hörbücher hören. Ich muss das mal weiter ausprobieren. Ich bin mal gespannt, wie Witwe für ein Jahr. Im Moment bin ich ja noch bei Meyerhoff, sind 12 Stunden im Übrigen, wird noch eine ganze Menge dauern. Wie dann das John Irving Buch, sozusagen mein Lieblingsbuch, eins meiner Lieblingsbücher, sich sozusagen dann als Hörbuch. Oder ob ich da nach 5 Minuten das teuer erstandene Hörbuch sofort wieder von meinem iPod runterlöschen muss. Ja, ansonsten, weißt du, was mir gerade einfällt, worüber wir uns noch unterhalten können? Aber gerade was das Thema Glück angeht. Im Zusammenhang mit diesen Hörbüchern, ich habe ja so Bose-Kopfhörer, ne? Hast du die auch? Diese Noise-Cancelling? Christian, du musst nicht immer nicken, du musst schon
antworten. Achso, ich muss was sagen, wir machen ja einen Podcast.
Ich weiß, wir unterhalten uns.
Ich bin halt so in so einem Nick-Modus.
Ja, ja, und versuchst du gerade mich nicht zu unterbrechen.
Und es fällt mir schwer.
Ja.
Und es fällt mir schwer.
Und du sollst mich unterbrechen.
Mein Ego ist quasi dabei, aus der Brust rauszuspringen. Weil ich will doch auch was sagen.
Ja, aber ich wollte jetzt kurz mich mit dir unterhalten. Und eine Unterhaltung besteht aus 2 Leuten. Du darfst also auch was sagen.
Diese latente Aggression. Das macht mich ein bisschen unglücklich.
Nun sag doch auch mal was.
Sag doch auch mal was.
Du unterbrich mich doch nicht die ganze Zeit. Nein, aber diese Bose, das fällt mir gerade ein, weil wenn du nachts im Bett liegst oder überhaupt im Bett liegst, diese Bose-Kopfhörer, die ich habe, das sind diese, die man so aufs Ohr drauf flanscht. Und diese Noise Cancelling und so. Und eigentlich machen die mich super glücklich, aber die haben mich jetzt nicht super glücklich gemacht, weil du dich bei denen ja nicht auf die Seite drehen kannst. So. Weißt du, was ich meine? Du musst was sagen. Wir sind ein Bangal-Podcast. Das macht mich ganz nervös.
Dass ich nicke.
Ja.
Ich merke das.
Und nichts sagst.
Ja. Ja, also mich machen diese Kopfhörer...
Machen die dich nicht auch glücklich?
Ja, sie machen mich vor allem glücklich, wenn ich in der Wohnung bin und arbeite, weil wir wohnen ja in so einem 50er-Jahre-Nachkriegsbau,
ja.
Der, und es geht gar nicht darum, dass er hellhörig ist, was er ist, was mich aber nicht so sehr stört, sondern um eine wahrscheinlich in der Not der späten End-50er-Jahre eingebauten Heizungsanlage, die wirklich wie ein Flugzeug rauscht. Gerade wenn es dann draußen kalt ist und irgendwie in den oberen Stockwerken, wir wohnen ja Erdgeschoss, in den oberen Stockwerken die Heizung eingedreht hat, hast du so ein permanentes...
Oh. Mhm.
zu dem ich fast schon so eine neurotische Freundschaftsbeziehung aufbaue. Es fehlt mir, wenn es nicht da ist, und wenn es da ist, hasse ich es.
Sehr schön.
Und die Kopfhörer bieten mir dann temporär einen Ausstieg, weil sie das ganz gut unterdrücken. Ja, ich habe ja, um jetzt
halt,
mal...
Halt, warte. Entschuldige bitte.
Ich wollte zu mir überleiten.
Ja, ja. Du darfst ja, ich wollte ja. Nur einmal ganz kurz, ja, was bitte. Haben diese Kopfhörer mit Glück zu tun?
Was haben diese
Mich Kopfhörer? Haben diese Kopfhörer mit Glück zu tun, die sind ja sehr teuer. Mich beglücken die deswegen, nur jetzt im Bett nicht, deswegen, ich wollte eine Empfehlung haben für... Ja, ich wollte eine...
Entschuldigung, was ist das für ein geiler Satz?
Nur nichts im Bett nicht.
Diese Kopfhörer beglücken mich im Bett nicht. Was hast du erwartet? Sagt ihr das Prinzip Kopfhörer?
Ja, also, nein, bitte gerne. Okay. Ich könnte dir doch das Prinzip alternative Nutzung von Kopfhörern erklären. Huch!
Huch!
Ordentlich
Techno drauf.
Da fällt mir diese Geschichte ein. Kennst du diese Geschichte von Howard Stern? Weißt du, wer Howard Stern ist?
Mhm.
Da gibt es diese Geschichte, dass der ja mal eine Frau zum Orgasmus gebracht hat über seinen Radiosender, weil er ihr gesagt hat, sie soll sich auf die Lautsprecher draufsetzen und dann sozusagen ins Mikro gebrummt hat. Kennst du die Geschichte?
Nee.
Müssen wir jetzt aber hat er,
man kann sich das ganz, ganz gut vorstellen.
Ja, also live auf Sendung, da gab es damals unendlich viele Beschwerden und irgendwie so, weil der das live auf Sendung gemacht hat.
Wo wir gerade bei Orgasmus sind.
Ja.
Ich habe neulich
auch... Wir schweifen voll ab.
Wir schweifen, ist auch egal. Nein, ich komme jetzt wieder zurück.
Kommst
wieder
zurück.
Achte drauf, okay. Achte auf diese Überleitung. Ich habe neulich auf YouTube ging so ein Video rum von einem englischen Comedian, der an irgendeiner Hochschule... so eine Abschlussrede gehalten hat. Was ich ja irgendwie total cool finde, diese Videos, weil ich immer denke, warum hat das bei meiner Uni niemand gemacht? Ja?
Ja.
Als ich mein Zeugnis gekriegt hat, spielte das, das war in der Uni in Braunschweig, da waren meine Eltern da, frisch geschieden, meine Schwester, wir saßen in so einem riesigen Raum mit, glaube ich, 600 Leuten, die gerade Zeugnis gekriegt haben. Und unten spielte so ein Streichquartett der Uni, die wahrscheinlich noch nicht so lange gestrichen haben. Es war auf jeden Fall, es war wie so ein, keine Ahnung, die Katzen auf dem heißen Blechdach. Ne? und die spielten ohne Scheiß, als die Zeugnisse übergangen wurden, übergaben, als wir die Zeugnisse gekriegt haben, spielte diese...
Als ich mich auf mein Zeugnis übergeben habe.
spielte dieses Streichkombo die Nationalhymne.
Ach komm.
In Dauerwiederholung, weil das dauert eine ganze Weile, bis 600 Leute aufgestanden sind, am Rand vom Audimax runter dieses Stück Papier abgenommen haben, dann wieder hochgegangen und der nächste kam. Also es bildete sich eine wirklich lange Schlange.
Und die ganze Zeit die Nationalhymne.
Die zur wahrscheinlich 36. Strophe, die war ja schon vor dem Dritten Reich verboten, ne? Die 36. Strophe der Nationalhymne. Aber das übergeben haben. Und
deswegen, ich hatte diese Erfahrung nicht, weil ich ja meine Magisterarbeit abgegeben habe und die haben die sozusagen, die Bewertung kam kurz nach der Zeugnisübergabe in dem Jahr, die machen das ja nur einmal im Jahr, oder damals war das in Lüneburg so, und die nächste Zeugnisübergabe, also ich habe mein Zeugnis, das war irgendwie im Juni oder Juli und irgendwie meine Note kam im August, das heißt, ich hätte dann im Juni darauf zu dieser Veranstaltung gehen können und da habe ich dann gedacht, nee, was soll das denn?
Und was ich eigentlich erzählen wollte, bevor ich abgewichen bin zum Streichquartett, warum halt statt des Streichquartetts kein Prominenter da war, der uns irgendwelche tollen Lektionen fürs Leben gegeben hat.
Ja.
Und jetzt habe ich auf YouTube oder Facebook diesen Plattformen, die einen konstant unglücklich machen, wie die Forschung belegt, gesehen, dieser Comedian, der eine Rede hielt und vor Studenten sagte, irgendwie seine 10 Regeln zum Leben. Und eine davon war zu sagen, Glück sei wie ein Orgasmus. Je mehr man versucht, darauf hinzusteuern, desto schwieriger wird es. Das fand ich eine sehr weise Entscheidung. Damit habe ich jetzt den Bogen quasi zurückgebracht. Nicht ganz zu den Kopfhörern, aber zumindest zu unserem
Thema. Ich wollte einmal kurz sagen, warum diese Kopfhörer für mich immer ein Glücksmoment beinhalten.
Bitte.
Ich habe die...
Ich hoffe, jemand von Bose hört zu.
Ja.
Ja, jetzt Customer Insight.
Genau. Christina, meine Nachbarin von unten, hatte sich die gekauft, kam hier in meine Wohnung, hat mir die aufgesetzt und habe ich schon gedacht, ja geil. So, aber habe gedacht, ich kaufe doch keine Kopfhörer für 300 Euro. Wahnsinn, wozu denn? Und dann hat der Kollegin erzählt, dass die immer beim Fliegen auf hat und die Flugzeuggeräusche ausgecancelt werden. Und was ich am Fliegen extrem anstrengend finde, ist diese Geräuschkulisse.
Wie bei meiner Heizung.
Wie bei deiner Heizung. Die macht mich richtig, richtig, also die Luft und die Enge und so, aber diese Geräuschkulisse macht mich richtig wahnsinnig. Und seit ich diese Bose Kopfhörer habe, jedes Mal, wenn ich ins Flugzeug steige, dann das Erste, was ich mache, sitze wirklich auf meinem Sitz. Da habe ich gerade, berührt mein Hintern den Sitz, da habe ich die Dinger schon auf und schalte die an. Da habe ich noch gar keine Musik drauf.
Das ist ja der Grund, warum die in der Business-Klasse den Leuten sowieso auf die Ohren setzen.
Ja?
Ja. Und weil es eine Forschung gibt, die sagt, habe ich das nicht schon mal erzählt? Aber ich erzähle es nochmal. Die rausgefunden hat, dass wenn dich die Geräuschkulisse nicht nervt, schmeckt dir das Essen besser.
Ach so.
Das heißt, dass vielleicht schmeckt dir der Flugzeugfraß mit Kopfhörern besser als ohne. Das würde ich beim nächsten Mal ausprobieren.
Weil ich ja zum Thema deswegen um kurz das Kopfhörerding. Das ist für mich jedes Mal ein Glücksmoment. Als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich fast geweint, weil ich gedacht habe, wie geil ist das denn? Und jetzt ist es tatsächlich so, da denke ich jedes Mal, ich setze mir die auf und habe jedes Mal einen tatsächlichen Glücksmoment, weil ich denke, ach, schön.
Und dank der großartigen Unterstützung der Firma Bose verlosen wir heute unter allen Hörern keinen Kopfhörer. Musst du dir halt selber kaufen.
So. Aber ich möchte die hier gerne nochmal anprangern, wollte ich sagen. Ich prangere die an. Die Bose-Kopfhörer, die sind super. Und Bose, wenn ihr mir welche zur Verfügung stellen wollt, zum Beispiel in ihr oder irgendwelche, die man nachts tragen kann, damit man sich auf die Seite legen kann. Sowas könnt ihr nochmal empfinden, ihr Penner. Nein, und auch ohne, dass man sich die Ohren wehtut. Dann gerne. Hier, bitte in meine Richtung senden.
Ja.
So, das war die Kopfhörerschichte und Glück. Das wollte ich doch kurz mal sagen.
Sehr schön.
So, Christian, jetzt darfst du mir erzählen, was du zum ersten Mal gemacht hast.
Ich habe zum ersten Mal ich habe hier mir ein Foto gemacht, damit ich das, ein Kunstdinner gemacht.
Ach.
Also nicht selber gemacht, sondern ich war Teil davon. Ich war letzten Freitag, hatte ich Termin in Berlin und habe mich...
Du Hipster.
Es kommt noch hipsteriger, wart's erstmal ab. Und habe mich danach mit meinen besten Freunden, Jungs, Kumpels, in Berlin getroffen, abends. Und wir waren zusammen essen.
Mhm.
Und zwar in einer Galerie-Restaurant-Dinner-Party-Location. Also Berlin-Mittiger geht kaum.
Mhm.
Das heißt irgendwie, Sagreus wird betrieben von einem, wie sollte es anders sein, von einem Schwaben, ein schwäbischer Koch, der irgendwie in Berlin-Mitte, das ist Brunnenstraße, irgendwie direkt irgendwie am Rosenthaler Platz, also dem Hipster-Fokalpunkt, diese Galerie hat, also so ein Raum.
Heidener, Gell.
Mit einer Küche.
Ja.
Und da drin Ausstellungen macht und jeweils zu der Ausstellung ein passendes Menü zelebriert. Und dann sitzt man so an langen Tischen mit den anderen Leuten, die dazu kommen und isst dieses Menü. So eine 8 Gänge und mit Wein und so. Fand ich auch irgendwie ganz lustig. Passt zum letzten Mal zum Altwerden. Ne? Früher hast du dich durch Berliner Bars gesoffen. Jetzt triffst du dich zum 8-Gänge-Menü in der Kunstgalerie.
Heidener, jetzt ja
nicht. War ganz interessant, weil...
Der Spätzlefräser, gell?
Es war wirklich so eine ich würde mal sagen, eine Berliner Melange. Ne?
Oh.
Da war die Künstlerin, die Galerie gestaltet hat, sammelt... so, wo man so Teelichter reinmacht, Kerzenständer für Teelichter, diese kleinen Dinger.
Ja.
Ja, davon hat sie.
Wie heißen die? Teelichterkerzenständer.
Teelichterkerzenständer, diese kleinen, also wie so kleine Gläser, ne?
Die man so kleine Gläser, bunt und die du im 100er-Pack bei Ikea kaufen kannst.
Genau. Und sie sammelt quasi von all denen immer nur eins, aber in der Vielfalt. Mhm. Und ihr künstlerischer Anspruch ist, die Einzigartigkeit in der Masse zu zeigen. Also zu sagen, jedes von diesen, sie hat es dann erklärt, oder hat der Koch, der hat es erklärt, jedes von diesen einzelnen Teelichtern, und das ist schon sehr, jetzt kommt sehr artig, ne? Jedes von diesen einzelnen Teelichtern gibt es millionenfach, aber in ihrer Sammlung nur einmal. Das heißt, es ist eine Einzigartigkeit in der, genauso habe ich auch geguckt.
Denn vor allem, weißt du, was ich geil finde? Sie nennt sich Künstlerin und verkauft das als Kunst. Das ist auch völlig in Ordnung.
Nein, es darf, kann auch Kunst sein.
Ja, nein, ja, also es kann auch Kunst. Es ist
Kunst ist Kunst und alles andere ist andere.
Es geht mir gar nicht darum zu zweifeln, ob es Kunst ist oder nicht. Ich finde die Frau super schlau, weil andere Leute, die sammelt und ihre Sammelleidenschaft, die normalerweise ja nur Geld kostet, macht sie sozusagen wiederum zu einem Kunstwerk.
Ja.
Und verdient dann damit Geld.
Auf jeden Fall hatte sie das halt alles der Raum ausgestattet mit so bunten Lichtern, die irgendwie mit so Kabeln und LEDs irgendwie beleuchtet wurden. Dann saß da so ein großer Tisch und da saßen dann irgendwie, ich würde mal sagen, 25, 30 Leute.
Und drumherum. Das Kunstwerk waren aber sozusagen, oder die Kunstwerke waren ihre gesamte.
Die Kunstwerke war die Anordnung dieser Lichter mit diesen Elektrokabeln und irgendwie in den Farben. Nee, ich glaube, wenn du jetzt 400 Teelichter in so einem kleinen Raum anmachst, dann wird es warm und der Sauerstoff geht schnell runter.
So, schade, das wäre auch ein lustiges Experiment.
Und der Koch hat dann dazu ein Menü kredenzt, wo sozusagen auch jeder Gang etwas Einzigartiges hatte, aber gleichzeitig dann eine Komponente im nächsten Gang auftauchte, um zu zeigen, dass auch da es eine Massenkomponente gibt.
Ja, naja. Aber jetzt erzähl bitte mal die Gänge.
War wahnsinnig lecker. Kriege ich jetzt gar nicht mehr wahrscheinlich alles zusammen.
Das hasse ich. Ich muss immer wissen, was es zu essen gab.
Und ja, die einzelnen Gänge. Ich versuche die einzelnen Gänge zusammenzukriegen.
Zumindest ein paar.
Es war vor allem wahnsinnig lustig, weil er jeden Gang insofern erklärt hat, wie er mit der Ausstellung, mit anderen Ausstellungen und mit diesem künstlerischen Ding zusammenhing. Also hast du deinen Teller bekommen und der schwäbische Koch neu stand dann im Raum.
Hat er schwäbisch geschwätzt, gell?
Nee, mal so einen ganz leichten Dialekt, ne? So einen, dass du auf der Straße in Mitte nicht gleich auf die Fresse kriegst, aber wo man noch ein bisschen hören kann, dass
das. Und das Schwäbisch rauskommt.
Das Schwäbisch
ich kommt, grüße hier mit meiner schwäbischen Familie.
Und das Lustige war, er hat es dann so mit Enthusiasmus und Energie erklärt, dass wenn er fertig war, war der Gang halt kalt. Es war ein vorzüglich herrliches Dinner, aber es war halt leider kalt, weil jedes Mal so viel erzählt hat. Und ich immer so gedacht habe, so. Mit dem Löffel und gesagt, kann ich jetzt? Erst noch nicht fertig.
Keiner von euch, ihr wart alle zu nobel, um sozusagen zu sagen, Alter, wir essen jetzt mal, wir hören dir zu, während wir essen.
Ich glaube, er hat mit was geworfen. Messer,
meinst
Teelichtern. Ja. Das. Cool. Und es wäre auch irgendwie respektlos gewesen. Also man hätte es ihm danach vielleicht sagen können, ich will es jetzt auch nicht kaputt.
Nein,
vielleicht war es auch kalte Küche und ich habe das nie mitgekriegt.
Ach so.
Aber das Essen war sensationell, trotzdem war das Essen sensationell gut. Also,
das hast du mir immer noch nicht erzählt, was es gab.
Genau,
ich denke die ganze Zeit an Spätzle mit Soße jetzt.
Nein, es waren 8 sehr feine Gänge. Es gab zum Beispiel, also die Höhepunkte, die mir einfallen, war eine klare Suppe mit Safranklößen. Dann gab es irgendwie eine Maispoulade gefüllt mit einem Bittersalat. Das waren quasi irgendwie Disteln oder irgend so ein Grünzeug, was halt wirklich so eine richtig kräftige Bitternote hatte. Ne? Mhm. Sowas, was total in Vergessenheit gibt es heute gar nicht mehr. Also es waren schon sehr besondere Sachen am Ende. Ein französischer Reiskuchen, also es war quasi wie Milchreis, zu einem Kuchen gebacken mit noch einer, mit so einer Soße noch dazu und so einer dicken Ei-karamellisierten Zucker. Sensationell. Also war wirklich sensationell. Es wäre noch sensationeller, wenn er ein bisschen weniger drüber erzählt hätte. Aber das war.
Und da war jetzt, zum Thema zu, also um sozusagen unsere beiden Themen zu verbinden, hat dich das glücklich gemacht?
In dem Moment ja. Also ich glaube nicht das Essen, sondern es war einfach so der Moment mit guten Freunden. Mit guten Freunden, ein Abend unter Freunden. Oder könnte so der Einstieg ins Musikantenstadel. Ja, hallo, meine lieben Freunde, wir haben heute einen Abend unter Freunden hier. Und wir haben als erstes die Wildecker Herzbuben und die Kastanienroter Spatzen.
Aber sag mal, gibt es ein Essen, was dich glücklich macht? Weil wo wir bei Schwaben sind, also weil der Koch schwäbisch war, und Essen kann ja wahnsinnig glücklich machen. Ich bin ja sensationell begeistert. Ich liebe diesen ich weiß nicht, ob du das kennst, schwäbischen Salatteller. Das sind diese, wenn du im Schwabenländle in den Gasthof gehst, kriegst du eigentlich immer ja so einen Salat dazu, zu deinem Essen. Und das ist ja dann so ein Teller, wo sozusagen in der Mitte und oben drauf ist sozusagen grüner Salat oder grüner Salatmischung. Und auf dem Teller sind dann verschiedene Salate. Also schwäbischer Kartoffelsalat ist eigentlich immer dabei. Das ist der, den man nicht mit Mayo macht, sondern mit Brühe. Dann irgendwie Möhrensalat, Rettichsalat, Gurkensalat, weiß ich auch immer. Also du hast so und ich liebe diesen schwäbischen Salat, der macht mich glücklich. Bei meiner Schwester im Nachbarort gab es einen Gasthof, die haben leider zugemacht, diese Menschen. Und die hat selber ein Gemüsebeet gehabt im Garten und hat diesen Salat aus dieser schwäbischen Salat, jedes Mal, wenn ich da war, ich fand das... Ach, das letzte Mal war ich da im Oktober oder im September, als Fiona, meine Nichte, auf die Welt kam. Und da haben meine Eltern dann erzählt, dass die jetzt zumachen. Und dann waren wir da nochmal. Da habe ich fast geweint. Da habe ich zu der Frau, ich habe vergessen, wie sie heißt, Frau Haas, habe ich gesagt, als ich mich verabschiedet habe, ich gesagt, ganz ehrlich, jetzt ich gehört habe, dass sie zumachen. Das finde ich ganz schrecklich. Ihr Salat. So. Deswegen, aber das macht mich jedes Mal, wenn ich daran denke. Und jetzt, wenn ich so einen richtig geilen schwäbischen Salatteller kriege, da möchte ich durchdrehen. Macht mich ganz glücklich. Gibt es irgendein Essen, was dich glücklich macht? Blutwurst.
Ich weiß manchmal nicht, also es gibt da zwei Formen. Das eine ist Essen, bei dem mich die Vorstellung, es zu essen, glücklicher macht, als es zu essen.
Das ist
so.
Das ist bei dem Salat vielleicht bei mir auch so ein bisschen.
Burger und so, ne? Also wenn ich dann denke, also boah, jetzt hast du so Bock auf so einen richtig dicken Burger mit Pommes. oder Creme Brûlée, ja? Also ich bin, wenn ich im Restaurant gehe, ich lese das auf der Karte und ich vergesse den Hauptgang. Ich denke eigentlich immer nur noch dran, wenn ich diesen Löffel in diese
Zuckerschicht,
und die bricht und es macht dieses leichte Knack. Und dann geht es in diese cremige, sahnig aufgestockte Vanillecreme
mit Creme diesen
schwarzen
gemacht?
Kleinen Punkten. So, ganz oft ist ja Creme Brûlée eine wahnsinnig himmelschreiende Enttäuschung.
Total.
Die meisten, weil es gar nicht so einfach ist.
Doch, ganz ehrlich, Creme Brûlée zu machen ist super einfach. Aber ich mache dir eine Creme Brûlée. Das nächste Mal, du bist ja jetzt erstmal eine Woche im Urlaub, dann ich bin dann auch nicht da, weil ich bei der Taufe von besagter Nichte bin. Also uns hört man das nächste Mal Mitte April irgendwann. Da mache ich dir eine Creme Brûlée.
Sensationell.
Weil Creme Brûlée ist wirklich nicht schwierig, aber die meisten machen es eben nicht richtig. Und vor allem, was mich ärgert, ist, wenn die Zuckerschicht oben nicht richtig gebrannt ist. Die muss man richtig, die muss so ein bisschen, da muss auch so ein bisschen
6000 Grad mindestens.
Ja, so. Und die muss eben komplett geschmolzen sein. Und es muss so, und es darf halt, es muss so an einigen Stellen leicht verbrannt schon sein. Dieses leicht verbrannt. Ich mache dir die. Ich mache eine sensationelle Creme Brûlée.
Und
warum habe ich dir die noch nie gemacht? Vielleicht müssen wir Birgit dann mit einladen, weil die sonst sauer wird.
Und das ist so, genau, und das sind so Erwartungserwartungsmomente.
Ja.
Oder Erwartungsglücksessen.
Ja.
Jetzt wird's komplex.
Erwartungs.
Ja, aber zu sagen, das ist so lange geil, solange du Bock drauf hast.
Ja.
Und dann ist es aber auch ganz schnell so, verpufft.
Ja, vor allem, wenn dann die Enttäuschung kommt.
Dann kommt vielleicht die Enttäuschung oder dann kommt das schlechte Gewissen oder so.
Aber irgendwas, was du schon mal gegessen hast, wo du denkst, das muss ich.
Und dann gibt es die zweite Kategorie und ich finde, das sind kulinarische Überraschungen. Also wenn du so mit irgendwas überhaupt nicht gerechnet hast, dass irgendwas total gut ist. Also das ist aber dann meistens auch so der Kontext. Du bist im Urlaub, du gehst in irgend so ein Lokal, du bestellst irgendwie eine Kleinigkeit und auf einmal ist das so ein totales Geschmackserlebnis.
Ja.
Ich war irgendwann mal, vor Jahren war ich mit Birgit in Paris und dann war unten in dem Haus, wo wir die Wohnung hatten, dieses Airbnb, war ein Restaurant und da sind wir eigentlich hingegangen, einfach aus totaler Orientierungslosigkeit und hatten da so ein sensationelles Essen mit, weil lauter Sachen auf der Karte standen, auf die wir auch selber, weißt du, so ein sexuell bestellstig Fried oder so, weil du erwartest, weißt du, du hast Bock drauf, weil du darauf programmiert bist und hast was anderes. Und das war sensationell gut. Und dann gibt es das Zufriedenheitsessen. Also es gibt Essen, was ich halt von zu Hause kenne, was ich so mit Kindheit verbinde oder mit Heimat. Oh Gott, ich habe Heimat gesagt. mit im Heimat, also das Heimatministerium.
Grüne Soße hast du letztens für uns
Essen,
gemacht.
Die grüne war sensationell. Soße, aber hauptsächlich ist das Allewurst. Allewurst. Das ist eine nordhessische Wurstspezialität, die, wie es die Hessisch-Niedersächsische Allgemeine einmal schrieb, erst im Darm ihr volles Aroma entfaltet. Gemeint ist allerdings der Naturdarm um die Wurst herum. mit der Formulierung haben sie es irgendwann mal in den Spiegel-Hohlspiegel geschafft. Erst im Darm entfaltet sie ihr volles Aroma. Das ist eine Rohwurst, ja. Eine Salami, die gerade im Naturdarm und dann getrocknet und gereift wird. Das ist eins. Dann hat meine Großmutter, und leider hat sie das Rezept mit, wie man sagt, mit ins Grab genommen. Für einen Rhabarber-Schmandkuchen. Das ist auch was Sensationelles.
Schmandkuchen.
Ich habe das irgendwie in das Rezept gesucht. Ich finde es nicht. Auch irgendwas, was nur annähernd so schmeckt. Und ich glaube, das sind so Sachen, die so mit so Momenten, von gar nicht von großem Glück, sondern von so Zufriedenheit, ja. Von Sicherheit, ja. Von Geborgenheit irgendwie so zusammenhängen. Und das ist interessanterweise nie so so Drogenessen. Ja, also so Sachen, wonach man so Cravings richtig bekommt, wie Chips und Cola und Mc's. Ja, Mc's habe ich ja auch nur eine Verbindung zu, weil wir da früher, da ist man nicht hingegangen. Also nee, zu McDonald's, also da gehen wir nicht hin. Ja, auch diese Familien, die bei McDonald's den Kindergeburtstag feiern, da gehst du nicht hin. Siehst du, ich wäre vielleicht eingeladen gewesen, ich wäre wahrscheinlich
nicht. Hat meine Mutter, glaube ich, tatsächlich für uns mal gemacht. Meine Großmutter ist mit uns immer zu McDonald's gegangen, weil wir das gerne wollten. Die hat dann da einen Kaffee getrunken.
Oh, was auch ein großes Opfer ist.
Ja, die hat dann, aber die Hamburg-Oma ist mit uns immer zu McDonald's gegangen. So, weil wir natürlich zu McDonald's wollten. Und ich habe ja meinen Vater, das ist eine schöne Geschichte, ich habe ja meinen Vater dazu, mein Vater hat ja im zarten Alter von, ich war der da schon über 60? Ja, ich glaube schon. Das erste Mal einen Burger von McDonald's gegessen, an dem Tag, an dem ich meine Magisterarbeit am Prüfungsamt abgegeben habe. Da haben meine Eltern mich nämlich nach Lüneburg gefahren, weil sie das fotografieren wollten, wie ich meine Magisterarbeit in dreifacher Ausführung in den Briefkasten beim Prüfungsamt stecke. Und ich hatte, und es war alles so stressig, es ist eine Geschichte für sich, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gesagt, ich muss was essen danach und wir sind zu McDonald's und mein Vater hat einen, ich glaube, er hat keinen Big Mac gegessen, sondern einen Hamburger Royal mit Käse. Und hat, glaube ich, nach der Hälfte gesagt, das ist ja ekelhaft. Sowas isst er nie wieder. Da war er aber schon, wie gesagt, ich glaube, deutlich über 60. Ja, soviel zum Thema McDonald's. McDonald's habe ich seit 100 Jahren nicht mehr gegessen. Wobei, ich liebe ja Chicken McNuggets, obwohl die nach nichts schmecken. Ich finde Chicken McNuggets und die Apfeltasche und leider McSundae mit Karamellsoße, finde ich auch mördergeil. Aber habe ich seit 100 Jahren nicht mehr gegessen. Jetzt kriege ich Hunger auf Chicken McNuggets und du bist schuld.
Siehst du, das ist das gefühlte Glück, was man hätte, wenn. Ja.
Mit dem. Aber hast du mal irgendwann irgendwas
Champagnen
gegessen?
und dem Orangensaft.
Ich erinnere mich zum Beispiel noch an einen, also dieser schwäbische Salat. Ach, es gibt ganz viele Sachen, die ich mag, aber es gibt eine Sache. Ich habe mal einen Nachtisch gegessen im Louis C. Jakob hier in Hamburg. Warum waren wir da? Nee, es war keine Beerdigung. Was war es denn? Es war irgendwas, irgendein Anlass. Es gab da ein Mittagessen, lange Rede, kurzer Sinn, in größerer Gemeinschaft, irgendwas mit Familie oder man weiß es nicht. Jedenfalls gab es zum Nachtisch ein Gâteau au Chocolat mit Rotweinschaum. Und wenn ich zu meiner Mutter heute Gâteau au Chocolat sage, dann fängt die genauso wie ich an zu sabbern und er läuft der Sabber raus, weil das war sensationell. Es war sensationell. Meine Mutter und ich sagen heute noch manchmal dieser Gâteau-Schokolade. Weißt du noch, im Louis C. Jakob? Ja, sagt sie. Oh, sensationell. Den würde ich gerne nochmal essen. Sowas würde ich, also wirklich, und ich kann dir nicht mal sagen, warum, aber der war so, die Konsistenz, der Geschmack, vergiss den Rotweinschaum, der war uninteressant, Schokolade. Aber auch das war sozusagen ein großes Glücksgefühl.
Es gibt so eine, irgendwo gelesen von einem Versuch, da haben sie, jetzt kommen ganz brutale Tierversuche, ne?
Ja.
Aber nicht mit Diesel und Affen, trotzdem mit Affen. Da haben sie Affen untersucht und haben den Affen zum ersten Mal Orangensaft gegeben.
Ja.
Und haben gemessen, was dann eben
im
Gehirn passiert. Oder keine Ahnung, was angeklebt oder so. Ist auch ein bisschen grausam. die Grausamkeit mal dahingestellt, ne? Als der Affe zum ersten Mal Orangensaft getrunken hat, ist ihm fast die Rübe explodiert. Ne? So geil war das.
Zucker.
Ja? Zucker, Frucht. Ja, sonst musst du irgendwie 80 Orangen essen, um irgendwie auf dieselben, auf diesen selben Rums zu kommen. Ja. Und was sie dann aber festgestellt haben, über die Zeit, ne, wo der Orangensaft kriegt, dass der Peak, den er damals hatte, ne, bei weitem nicht so hoch war, wie der Peak, den der Affe hat, wenn er daran denkt, dass er jetzt gleich Orangensaft bekommt.
Ja, stimmt.
Also die,
ich bin mir ziemlich sicher, der Gâteau Chocolat würde mich heute enttäuschen.
Und das ist, glaube ich, dieses verrückte, dieser verrückte Glücksmoment, ist zu sagen, da ist etwas, das ist gut, das prägt dann so wahnsinnig, dass du danach dahin strebst und dir und quasi die Erwartung viel geiler ist als das Ziel. Also wir sind, und wenn wir quasi unser Gehirn wie bei Affen sind, sind wir auf der Enttäuschung vorprogrammiert. Was evolutionär total Sinn macht, weil als Ego und Sammler ist ja auch irgendwie blöd, zufrieden zu sein, zu sagen, oh, jetzt habe ich drei Haselnüsse gegessen.
Die waren lecker.
Bleib ich halt hier sitzen, ne? Also ich glaube, es ist so eine evolutionäre Unzufriedenheit, total.
Und kennst du das? Kennst du so Beispiele, was du dich an was erinnerst? Nicht nur Essen. Also ich meine, bei mir fällt gerade eins ein. Mein Bruder und ich waren früher mal irgendwann im Heidepark Soltau, als wir noch Kinder waren mit der Schule. Und sind irgendwann, es war alles langweilig. Vielleicht war es auch nicht der Heidepark, sondern der Hansapark. Ist auch scheißegal. Jedenfalls war irgendwie, jetzt an dem Tag war nicht viel los. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wo unsere ganzen Klassenkameraden waren. Ist auch scheißegal. Mein Bruder und ich waren ja eine Zeit lang in derselben Klasse. Und jedenfalls sind wir Achterbahn gefahren und es war so leer, dass wir immer, wenn wir fertig waren mit Achterbahn fahren, ganz schnell einmal drumrum gerannt sind und bevor das Ding wieder losgefahren ist, schon wieder in dem Wagen drin saßen. Das haben wir 3 oder 4 Mal gemacht und dann hat der Typ, der da die Achterbahn bedient hat, gesagt, ganz ehrlich, bleib doch einfach sitzen. So. Und dann sind wir sitzen geblieben und dann sind wir wirklich, ich weiß nicht, 2 Stunden lang Achterbahn gefahren. Alter, und wir fanden es
Astronautentraining.
Es war mördergeil. Und dann war ich Jahre später, und mit Jahre später meine ich 15 Jahre, 20 Jahre, nochmal im Hansapark oder Heidepark und habe gedacht, oh, es war so geil. Und bin Achterbahn gefahren und fand es ehrlich gesagt null geil. Und fand es nur schrecklich, weil ich natürlich mittlerweile erwachsen war und irgendwie, keine Ahnung, rattel und irgendwie, also es war nicht halb so geil. Das ist so, weißt du, also...
Und ich glaube, dass
man versucht halt so Kindheitserinnerungen dann zurückzuholen.
Ich hatte das jetzt, ich habe auf Twitter gelesen, da hatte jemand gepostet, dass es die Zeichentrickserie Mask aus den 80ern jetzt bei Amazon Prime gibt. Und ich habe schon zurückgeschrieben und gesagt, wie geil ist das denn? Mein Wochenende ist gerettet. In meinem Kopf ging schon, von wegen der Prägung, schon die Titelmusik.
Ja.
Da, Mask oder so, ne? Also ich jetzt in dem Moment krieg ich es nicht mehr zusammen.
Ich wollte gerade sagen, das hörte sich eher an
wie das war Batman. Das war Batman, aber jetzt habe ich gerade einen Block im Kopf. Auf jeden Fall habe ich das als Kind geliebt. Das war auch so eine Zeichentrickserie zu so einer Spielzeugserie, ne? Da gab es halt dann so Plasterautos und da hast du drauf gedrückt und aus dem Sportwagen wurde ein Flugzeug und aus dem...
So wie He-Man.
Ja, nur ohne die Muskel, ohne diese homoerotischen Muskelpakete, mit denen meine Eltern nicht umgehen konnten.
Skeletor,
das war jetzt so ein bisschen, das war zu gruselig.
She-Ra, Princess of Power.
Mask kam später und die haben schon marketingtechnisch einige Lehren draus gezogen. Die haben nämlich auf den Verpackungen die Waffen, die hatten, immer als Forschungsinstrumente. Also ich hatte so einen Truck, da waren so 2 riesige Raketen, so Nordkorea-mäßige Scud-4-Raketen drauf. Die waren aber, die konntest du dann, hast du einen Knopf gedrückt, dann sind die mit so einer Feder einmal durch den Raum geschossen worden. Und auf der Verpackung stand Forschungssatelliten. Sensationell. Sensationell umgebrandet. Wir haben Krieg gespielt und meine Eltern dachten, es für geht die, nach
für
Stanford.
Die, für die Eltern der
Nachkriegsgeneration.
Für die Eltern der Nachkriegsgeneration.
Hieß es Forschungssatelit. Statt,
Forschungssatelliten.
Genau, aber weil sie auch die Zeichentrickserie nicht, da wurde halt mit den Forschungssatelliten ordentlich Löcher in die Wände gesprengt. Egal. Auf jeden Fall habe ich es dann geguckt, nachmittags, was bei meiner Frau allerhöchstens Augenrollen vorgebracht hat.
Birgit zu.
Was ist denn mit dir los?
Wie viele Folgen?
Und es war eine ganz und dann habe ich noch so 2 so durchgeskippt, so mit so in diesem 10 Sekunden Vorspielmodus. Und es war unerträglich doof. Es war wirklich unerträglich doof. Und ich glaube, das ist der Moment, wo mir klar geworden ist, wenn du bei bestimmten Dingen eine Pause da drin hast, ja, ne? Und sich dieses, also wenn der Affe irgendwann eine Pause mit Orangensaft, dann stellt er vielleicht irgendwann fest, es ist vielleicht doch gar nicht so geil. Aber dass diese, wenn diese Pause nicht da ist, also dann kannst du immer Sachen also gar nicht geil finden, aber die Erwartung immer,
ja,
die Erwartung bleibt halt immer irgendwie da, obwohl das eigentliche Durchleben immer enttäuscht wird und du bist in so einer, ich glaube, das ist dann so, und so entsteht, glaube ich, Sucht oder so, ja, also du hast eine Kippe gequatscht, war voll geil, dann nimmt man die nächste, ist nur halb geil, aber ist immer noch nicht scheiße. Und
so funktioniert Sucht nicht, aber ist egal.
Ja, ich bin jetzt ein bisschen einfach. Und irgendwann geht es dann einfach so in die Gewöhnung über und in die Routine und so.
Sowas kann nur jemand sagen, also, der keine Sucht hat.
Oh ja, also. Und so ist das, glaube ich, wenn ich jetzt weiterhin mit 12 bis heute weiterhin jeden Tag eine Folge MASH geguckt hätte, wäre ich immer noch der Überzeugung, es ist die geilste Zeichentrickserie der Welt.
Weil meinst du? Weißt du, was mir dabei gerade einfällt? Mir geht es ja bei ganz vielen so Serien, also Biene Maya hat man ja früher auch, fand ich so, und ich irgendwie habe ich in meinem Kopf...
Das machen die jetzt in 3D, ist grauenhaft.
Ja, schrecklich, habe ich gesehen bei meiner Schwester, weil die Kinder das geguckt haben.
Ja.
Geht gar nicht. Und es ist auch, ganz ehrlich, Maya ist voll die Better-Knower-Clever-Shitterin. Ey, das ist voll die Nase weiß so. Herr Willi ist irgendwie, also...
Das macht nicht glücklich.
Nee. Und nein, früher warst du lustig mit Flip unterm Tegla, mit ihrer Geige und so. Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber weißt du, was mir dabei nur einfällt? Was wir unsere armen Eltern gequält haben. Ihr habt doch bestimmt auch früher immer Verstehen Sie Spaß geguckt. Und Wetten das? Hm. Und was meine armen Eltern, die Hitparade, was meine armen Eltern irgendwie mit uns schreckliche Dinge gucken würden, die ich heute freiwillig, da müsstest du mich vor festnageln, damit ich sie gucke. Die haben sie
auch geguckt.
Ja, aber wir fanden es als Kinder so toll. Meinst du, die Eltern fanden es dann auch toll?
Bei Wetten, das bin ich mir dann nicht so sicher. Also ich glaube, das fand man halt einfach
früher gut. Früher war das halt gut mit Frank Elstner und Thomas Gottschalk und so. Das gebe ich ja, mag ich ja noch zugeben, aber...
Ich glaube, dass manchmal das Angebot dann auch diktiert, was man gut findet.
Ja, vielleicht, weil es gab halt auch nichts anderes, stimmt.
So, was einen dann irgendwie... ja.
Ja.
Batman!
Jetzt habe ich das im Kopf. Ja, guck mal. Herrlich.
Ja, also so ist das. Ich glaube, ganz bei vielen Sachen...
Oh, und jetzt, warte, das hast du mit mir gemacht. Das muss ich mit dir auch machen.
Ja.
Hier, 8-Gänge-Menü beim Schwabenkoch in Berlin.
Ja.
Was war das? Was hast du davor? Versus U-Bahn fahren?
Ach so.
Was war die bessere erste Erfahrung?
Ich glaube, U-Bahn fahren war lustiger. Also, weil es...
Hoffentlich hört jetzt keiner deiner Freunde
zu. Nee.
Christian fährt lieber im Kreis mit der U-Bahn alleine, zu essen.
So war es nicht gemeint. Also, als das Erlebnis, mit meinen Kumpels einen Abend zu verbringen, das ist ungeschlagen. Der Neuerungswert, etwas Neues erlebt zu haben oder irgendwie so... Einen anderen Blickwinkel drauf gekriegt zu haben. So, ich hoffe, wenn ihr das hört, ne? Also so meine ich auch drauf. bringst mir jetzt hier echt in Trouble. Der war bei der Aktion irgendwie zum ersten Mal mit der U-Bahn im Kreisfahren anders, weil es so...
Es war wirklich neu.
Weil es wirklich neu und es war auch irgendwie ein bisschen weird. So.
Ja. Das andere, ganz ehrlich, mit Freunden essen warst du schon mal. Das war halt sozusagen die Kombination aus Kunst und das war sozusagen neu.
Das war neu, genau. Und es gibt ja auch Dinge, die müssen nicht neu sein, um gut zu sein.
Nee.
Also zu sagen, mit denen, also man hört ja auch immer was Neues, wenn man sich mit guten Freunden... Also jetzt hast du mich voll in so eine Ecke gebracht.
Nein,
so
überhaupt
nicht. So habe ich das überhaupt nicht gemeint.
Nein, gar nicht.
Ich fühle mich jetzt richtig, richtig schlecht.
Nein, Christian, es tut mir leid. Guck mal, so kann man Unglück auslösen. Ich verstehe total.
Ja.
Als ich dich das gefragt hast, habe ich gedacht, habe ich mir die Antwort selber im Kopf gegeben, habe gedacht, U-Bahn. Weil genau das der Punkt ist. Natürlich ist das Essen gehen mit deinen Freunden mehr, also emotionaler oder irgendwie wertvoller als, aber vom Faktor neu ist natürlich und weird. Ich verstehe das. Meine Antwort wäre genau die gleiche gewesen.
Ich glaube, der
du musst dich nicht schlecht fühlen.
Das sind zwei, und jetzt sind wir wieder beim Thema, sind zwei unterschiedliche Glücksmomente. Ne? Manchmal ist der Glücksmoment oder der, wenn du alleine Sachen machst, dann hast du die Chance, auch wirklich eine eigene Wahrnehmung irgendwie mitzunehmen oder so. Und das andere ist, mit anderen zusammen Dinge zu machen, was ja in sich neue Wahrnehmung daraus erzeugt, dass sie geteilt ist.
Ja.
Also, dass du sozusagen nicht mit dir selber ausmachst, sondern eben im Dialog irgendwie was Neues. Und das ist ja super wichtig, weil in solchen Gesprächen fallen dann halt auch mal, wirst du eben halt auch mal aus deiner Wahrnehmung rausgeboxt, weil einer deiner Kumpels sagt, ehrlich, was ist das für ein Schmuh?
Ja. Ja.
Oder, also, wenn ich dir das erzählen würde, was würdest du dann
sagen?
Was würdest du dann darüber denken? So.
Ja.
Und dann denkst du so, stimmt schon. Also es hat so diesen Zufallscharakter. Ne?
Naja, das eine ist ja was man dann sehr mit sich alleine hat und wo man, gerade wenn man so was macht, was in Anführungsstrichen ein bisschen weird ist, wie alleine U-Bahn fahren aus Kanten. Ja, aber es ist geil, weil ich mir genau das Gefühl vorstellen kann. Man sitzt da und das ist ja so ein bisschen wie, ich habe so ein Geheimnis, ich sitze hier und ihr fahrt alle irgendwo hin, aber ich fahre hier nur im Kreis. Ich bin aber nicht völlig behindert, sondern ich mache das, haha. So, und mit Freunden was zu teilen, also gemeinsame Erinnerungen sind ja irgendwie, braucht man ja auch. Also, wo du das gesagt hast, ich gleich gedacht habe, was mich zum Beispiel total glücklich macht, und ich weiß nicht, wie das, du hast ja auch eine Schwester, ich habe ja zwei Geschwister, also einen größeren Bruder und eine kleine Schwester. Die gemeinsame Erinnerung, die man so mit denen hat, an die Kindheit, das ist halt auch, mir tun dann manchmal, das ist jetzt jedes Einzelkind, es tut mir leid, das finde ich manchmal, ich kann mir das schlecht vorstellen, als Einzelkind, hast du ja niemanden mit dem, also deine Eltern und wenn du Glück hast, Freunde, aber dieses Gefühl, über einen langen Zeitraum Sachen gemeinsam gemacht zu haben oder erlebt zu haben.
Barbie-Puppen über den Kopf gehauen zu haben.
Ja.
Ja.
Oder irgendwie Dinge auch gleich erlebt zu haben oder auch nicht gleich erlebt zu haben und Erinnerungen zu teilen und Geschichten zu teilen. Das ist total, ich finde, je älter man wird, desto wertvoller ist das auch und desto glücklicher. Also mich macht das jetzt zum Beispiel auch total glücklich, wir haben ja beim letzten Mal gesprochen über das erste Mal Meer sehen und da habe ich ja schon erwähnt, dass wir jetzt immer einmal im Jahr alle zusammen, also mit meinen Eltern und die Geschwister, an die Ostsee fahren. So, und ich finde das ganz toll. Ich glaube manchmal, dass meinem armen Schwager und meiner Schwägerin, die das glaube ich manchmal nicht so geil finden, weil es halt unsere verrückte Familie ist und die da nur eingeheiratet sind, also die ertragen das glaube ich mit großer Fassung. Aber mein Bruder und meine Schwester und ich finden das, glaube ich, mördergeil, weil es so ist wie früher.
Ja.
Nur ein bisschen anders.
Und was ist das Werbeversprechen? Wir haben ja vorhin
von
gesagt, Glück ist ein Werbeversprechen, auch nur ein Werbeversprechen. Wo ist das Werbeversprechen?
Naja, das Werbeversprechen ist, dass wenn du sozusagen, wenn du das alles gut ist, also du musst dir nur genug Mühe geben oder dich genug entspannen oder was auch immer und dann hast du Glück. Und wenn du glücklich bist, dann ist alles toll. So, und das ist ja Quatsch, weil, also das stimmt schon, aber dauerhaftes Glück würde nicht funktionieren. Das ist ja dieses, ne, Gut gibt's nur mit Böse, Glück gibt es halt nur mit Leid. Wenn ich nur glücklich bin, dann empfinde ich das ja irgendwann nicht mehr als Glück. Also der Witz an Glück ist ja, dass du eben nicht die ganze Zeit glücklich bist, weil sonst ist es nicht was Besonderes, sondern normal.
Meine Oma hat immer gesagt, wo immer nur die Sonne scheint, ist meistens Wüste.
Ja, das ist immer ein total guter Spruch, weil genau das ist es. Also ich glaube, man wünscht sich Zufriedenheit eher als Glück. Also Glücksmomente sind was Tolles. Also richtige Glücksmomente. Und zwar gar nicht, weil du jetzt Vater oder Mutter, sondern eben auch die Kleinen. Weil du den schwäbischen Salat hast, weil du dir die Kopfhörer im Flugzeug aufsetzt. Das können ja wirklich auch kleine Sachen sein. Die sind natürlich großartig. Aber wenn du jetzt jeden Tag 20 solcher Momente hast, sind die ja nichts Besonderes mehr. Und ich glaube, du kannst halt nur wirklich Glück empfinden, wenn du halt auch mal in die Scheiße fasst. Oder? Ein Glück, stell dir mal vor, du wärst die ganze Zeit nur glücklich. Wie soll das funktionieren? Da ist ja Glück dann schon wieder wie normal. Also, was ist denn der Normal? Das ist eine interessante Frage. Wie ist denn der Normalzustand? Wie ist denn die Beschreibung des Normal? Also, weißt du, was ich meine? Der Normalzustand, wo du nicht todunglücklich bist, ein bisschen traurig oder Leid empfindest, aber eben auch nicht total
glücklich. Der Normalzustand.
Ja, was ist der? Also der Normalzustand, weißt du, also sozusagen Existenz, existieren. Also wo du nicht eine große Schwankung nach oben oder nach unten hast. Also null sozusagen auf der Skala. Weil Glück ist dann, wenn die Skala von minus 10 bis plus 10 geht, Glücksmomente ist dann mal ein 10er-Moment, aber man hat ja so ein, oder?
Ich glaube, das ist einfach das Dasein. Also irgendwie, jetzt wird es esoterisch.
Ich weiß.
Ja.
Aber ich habe das versucht, wollte gerade sagen, wenn du nicht die meiste Zeit deines Lebens in diesem Normalzustand bist, und ich wollte dem halt einen Namen geben, das eine ist todunglücklich oder zu Tode betrübt und das andere ist irgendwie himmelhoch jauchzend, irgendwie hochgradig glücklich.
Ich glaube, das Schwierige ist, so einen Normalzustand zu akzeptieren und zu sagen, nicht aktiv zu versuchen, immer auf die 10 zu schießen oder die minus 10 zu vermeiden.
Ja.
Weil das ist das, wo dann das Hamsterrad entsteht.
Naja, und vielleicht, das ist so dieses, streben wir eigentlich, interessant, streben wir nach Glück oder streben wir nach Zufriedenheit? Also, wenn mich jemand fragen, ich habe gerade gedacht, wenn jemand zu mir sagen würde, pass auf, hier kannst du wählen. Du bist permanent glücklich oder du bist permanent zufrieden. Was würdest du wählen? Jetzt müsste man darüber nachdenken, was ist der Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit? Ich habe den Eindruck, dass Zufriedenheit, vielleicht ist das aber auch Quatsch, irgendwie der erstrebenswertere Zustand ist. Wobei, wenn man zu zufrieden ist, dann langweilt man sich vielleicht auch schon wieder, weil dann alles toll ist. Aber andererseits, vielleicht bin ich auch aus dem Alter raus, wo ich denke... Also
vielleicht ist das so ein...
Weißt du, was ich meine?
Ja, der Unterschied zwischen ein glückliches Leben und ein erfülltes Leben. Also ich glaube, dass das eine ist... jetzt wäre ich echt küchenpsychologisch, ja. Aber wir sitzen ja in der Küche. Also von daher, warum nicht? Sozusagen, das eine ist... permanent auf das Maximum zu schießen, also zu sagen, immer mehr erleben, mehr, also es hat so eine hedonistische Qualität und das andere ist so ein erfülltes Leben, also zu sagen, dass man sagt, das, was man gemacht hat, in guten wie in schlechten Zeiten, hatte irgendwie eine gewisse Bedeutung, es hat irgendwie einen Impact gehabt, irgendwie, also es hatte so eine Erfüllung und weiß, ich glaube, und das ist so ein ganz persönlicher Gedankengang zum Werbeversprechen Glück, ist zu sagen, das Versprechen funktioniert immer über so ein Wenn-Dann, über eine Wenn-Dann-Konstruktion. Ja. Und ich habe irgendwie für mich beschlossen, immer vorsichtig zu werden, wenn ich in meinem Kopf ein Wenn-Dann-Konstrukt habe. Wenn ich das habe, dann.
Ja.
Wenn das passiert, dann. Wenn das nicht passiert, dann. Weil darüber funktioniert Unzufriedenheit und Unglück oder auch das Streben nach Glück. Also zu sagen, wenn ich diese Kopfhörer habe, dann bin ich glücklich. Heißt aber auch, wenn nicht, dann nicht. Und zu sagen, man verschiebt das immer irgendwo in die Zukunft. Und das ist die ganze Essenz von Werbung.
Naja, das
die
ist
ganze Essenz
die
von Werbung. Werbung ist, ist zu sagen, wenn dann Happiness. Ja. Karin, ist die erste Folge von Mad Men. Da sagt es sogar Don Draper.
Ja.
Und dann von der ersten Folge an versuchen sie 7 Staffeln, 748 Millionen Folgen Happiness zu erreichen, indem sie irgendwie den nächstgrößeren Kunden, die nächstgrößere Wohnung, die nächst coolere Frau hinkriegen.
Und es funktioniert nicht.
Und dann kommt die letzte Folge, die ich jetzt nicht spoilere, und dann dreht sich das Ganze um und es ist genauso, es ist dann genauso absurd. Also zu sagen, ist würde der, keine Ahnung, also zu sagen, der
Aber wenn die Formel nicht wenn, dann Happiness ist.
Ja. Was ist sie dann?
Ja, wobei, das ist eben keine Formel, sondern ich glaube, die Formel ist einfach, oder das Ding ist einfach machen. Also sich nicht Grenzen setzen oder sich nicht... Dazu fällt mir ein, ich habe gerade einen sehr interessanten Vortrag gesehen von einer Frau, einen TEDx-Vortrag von einer Frau, Whitney Thorpe heißt sie, glaube ich. eine sehr dicke Frau, die berühmt geworden ist oder Berühmtheit, eine gewisse Berühmtheit erlangt hat, weil sie ein Video veröffentlicht hat oder ein Video von ihr veröffentlicht wurde namens Fat Girl Dancing, wo sie sozusagen mit so einem dünnen Tänzer irgendwie so einen Hip-Hop tanzt und danach, keine Ahnung, so. Und alle darüber irgendwie geredet haben und wie lebensfroh sie ist und tralala und wie toll. Und sie dann irgendwie so eine Reality-Sendung bekommen hat, irgendwie My Fat Fabulous Life und so weiter und so fort. Und die hat diesen TED-Talk gehalten, wo sie darüber geredet hat, dass sie ihr ganzes Leben lang sich immer geschämt hat. Schon zu Zeiten, als sie 10 oder jünger war in der Grundschule, haben ihr irgendwelche Jungs hinterhergerufen, sie wäre fett, aber war sie es zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und sie hat sich immer geschämt und hat sich immer sozusagen Dinge verboten zu tun. Und hat irgendwann festgestellt, irgendwie hat dann zugenommen, weil sie aufgrund einer Erkrankung und irgendwie seelische Probleme und also es ist ja immer eine Mischung häufig. Und dann jedenfalls hat sie irgendwann und hat ganz viel nicht mehr gemacht und war irgendwie todunglücklich und hat irgendwann gesagt, ich mache jetzt. Ich höre damit jetzt auf. Ich höre jetzt auf, mich zu schämen für den Mensch, dafür, dass ich dick bin. Sonst bin ich das so. Und ich mache jetzt einfach alles. Und die hat eben auch gesagt, das haben ja dieses, wenn ich erst dünn bin, dann, ne, bin ich glücklich. Wenn ich erst, ich kenne das von mir auch. Ist völlig egal, ob ich 10 Kilo mehr oder weniger wiege. Ich bin gleich unglücklich oder glücklich im. So, mein Glück oder Unglück hat damit nicht wirklich was zu tun, sondern hat ganz andere Faktoren, die einen Einfluss auf Gewicht haben, aber so.
Und ich glaube, das sind diese falschen Kausalitäten, ne? Ich habe
Genau.
irgendwann mal, und da ist mir das, also ich kann mich an den Moment erinnern, wo mir das mal, wo mir das bewusst geworden ist. Ich habe vor, es ist schon eine ganze Weile her, da habe ich in einem Café gesessen mit jemandem, der war Marketingleiter in einem Startup. Ganz junger Typ. Vielleicht erinnert sich derjenige, der das jetzt hört, dran, aber ich werde es jetzt nicht erzählen. Und der war total mit den Nerven runter und sagte mir, wenn ich jetzt eine Marketingmaßnahme gefunden habe, die für uns richtig gut funktioniert, dann kann ich mich entspannen.
Ha.
Halbes Jahr später war er durchgebrannt. Also fertig, ne? Und ich habe das selber erlebt, als ich, ne, ich habe, als ich jetzt nach dem Studium angefangen habe, wollte eine Doktorarbeit schreiben, habe ich gedacht, wenn ich das grandios hinlege, dann mache ich Karriere. Beides, also das eine hat nicht geklappt, bei dem anderen zumindest ganz gut, bisher, so im Maßen. Aber, und damals habe ich gedacht, naja, wahrscheinlich ist manchmal die Kausalität, die man im Kopf hat, genau falsch rum. Zu sagen, vielleicht, wenn er sich entspannt, kann es sein, dass du den Kopf weit genug aufmachst, um irgendwie was.
Um die Lösung zu
um die
finden.
Lösung zu finden, weil manche Sachen kannst du halt irgendwie nicht mit Denken lösen, was für mich schwerfällt, weil ich Sachen gerne durchdenke und viel und gerne denke.
Willkommen im Club.
Und immer mehr zum Punkt kommen, dass wahrscheinlich Denken manchmal gar nicht hilft, sondern dass man sich hinsetzen muss und es beobachtet. Also, wie man beim Meditieren seine Emotionen
Ja.
beobachtet, wie man bei einem Problem einfach mal beobachtet, worum geht es hier eigentlich, anstatt es sofort im Kopf zu sagen.
Ja.
So, auf jeden Fall war das die Kausalität, ne? Wenn ich das gefunden habe, dann kann ich mich entspannen. Bumm, hat natürlich nicht funktioniert.
Ich
Und
glaube, der große
das
Trick, ja.
zu lösen und zu sagen, nicht zu, also keine Kausalitäten zu binden, zu sagen, nicht zu sagen, wenn ich Erfolg habe, dann bin ich glücklich, versus wenn ich glücklich bin, habe ich Erfolg, oder vielleicht ohne Kausalität zu sagen, ja, glücklich ist Erfolg.
Ja.
Also diesen Moment wahrzunehmen und zu sagen, pff, ja.
Und das, was ich glaube, das ist das, was ich gerade dachte, was der Trick ist. Und falls irgendjemand weiß, wie es geht, kann er mir gerne sagen, wie es funktioniert. Ich arbeite daran. Loslassen. Ich glaube, der Trick ist, hätte der Marketingmensch losgelassen und gesagt, ich kann da jetzt auch nicht, ich guck mal. Kein Wenn, dann. Das ist ein bisschen wie mit dem Parkplatzlied bei mir. Das ist ja eine der wenigen Sachen, wo ich tatsächlich richtig losgelassen habe. Kennst du das Parkplatzlied? Ja, ne?
Ja.
Ne, diese Nummer,
Kannst du es
dass
mal
ich.
singen?
Achso. Ja, mein kleiner grüner Parkplatz, ich bin hier. Mein kleiner grüner Parkplatz, komm zu mir. Hey Parkplatz, komm mal rüber. Komm mal ran. Ich bin da. Ich brauch dich. Komm ran. Und so weiter und so fort. Manchmal beschimpfe ich den Parkplatz auch und sag: Du kleine Bitch, mach dich frei. Zeig dich. Ich bin hier. So. Und für diejenigen, die nicht wissen, was das Parkplatzlied ist, das erzähle ich jetzt nochmal ganz kurz, nur damit alle denken, was die Alte ist verrückt. Ich kriege immer überall einen Parkplatz. Ich wohne in einem Stadtteil in Hamburg, wo man nicht gut Parkplätze bekommt. Ich fahre auch samstags in die Stadt, ich fahre in die Oper, ich fahre überall mit meinem Auto hin, weil ich immer einen Parkplatz bekomme, weil ich das Parkplatzlied habe und deswegen weiß ich, dass ich immer einen Parkplatz bekomme. Und seitdem muss ich es eigentlich nicht mehr singen, weil ich sozusagen ich hatte diese Angst, keinen Parkplatz zu bekommen, habe ich losgelassen und deswegen kriege ich immer einen. So, egal wo ich hinfahre, ich kriege immer einen Parkplatz und meistens direkt vor der Tür. Ich will samstags ins Alsterhaus, da fahre ich irgendwie in die Stadt und denke, oh, ich brauche einen Parkplatz und dann parke ich hinterm Alsterhaus. Weil vor dem Alsterhaus gibt es keine Parkplätze. So, es funktioniert immer. Weil ich losgelassen habe und ich glaube, loslassen ist der Punkt. Ich glaube, die Sachen, ich glaube, wenn man loslässt, dann kommen sie. Aber loslassen ist halt schwierig. So, wenn man Sachen wirklich, wirklich will.
Das war so tiefsinnig, ich nicke wieder.
Ja, du nickst wieder.
Ich nicke wieder.
Ja, aber das
aber
ist,
stimmt.
Ja, ja, aber nein, das ist so ein. Und loslassen, man sagt das immer so, du musst loslassen. Lass es so los. Das ist ganz doll schwierig. So, weil du dich ja natürlich verabschiedest und irgendwie von Dingen oder irgendwie nicht mal Verantwortung abgibst, sondern dich rein entspannen musst, im Zweifelsfall in eine Situation, die völlig unentspannt ist und wo du Dinge auf dich zukommen.
Also, naja, und? Der Rat, ne, jemandem zu sagen, lass los, ist total bekloppt.
Ja.
Also zu sagen, wenn derjenige das wüsste, würde er es ja machen.
Ja, und das ist wie mit den, das ist wie mit den Schwangeren. Ich habe ja Freundinnen irgendwie, die auch zum Teil Schwierigkeiten hatten, Kinder zu kriegen. Dieses Gequatsche immer mit, ja, du musst dich nur entspannen. Ja, danke. Außerdem finde ich, ist das so, das verteilt die Schultern auch immer so auf die Leute. Ja, du hast dich nur nicht richtig entspannt. So, hättest du dich richtig entspannt,
hättest du ein Kind
gekriegt, hättest dich ein bisschen locker gemacht, hättest du keinen Burnout gehabt. Hetze. Das ist so, wo du so denkst, ja, witzig, mach doch selber. Ich meine, wenn wir alle, wenn das so einfach wäre, sich zu entspannen, ne, wären wir alle schon im Nirvana. So, oder? Ich finde, entspannen und mal locker, mach dich mal locker.
Entspann dich mal, ist ungefähr, das ist die...
Entspann dich mal, ist sorgt bei mir sofort dafür, dass ich jemanden auf die Fresse hauen will. Das ist genauso, wenn Leute zu mir sagen, das ist ja das Lustige, wenn Leute zu mir, das ist ein bisschen anders, aber wenn Leute zu mir sagen, richte ich nicht auf, da kriege ich Zustände, weil ja, man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das hören, aber ich meine, du kennst das von mir, ich bin ja ein relativ emotional, also ne, das ist, ich bin sozusagen mit Leidenschaft dabei, das heißt, man denkt, wenn ich sozusagen in Diskussionen bin oder rede, glaube ich, gibt es Leute, die ganz häufig denken, ich würde mich schon aufregen, weil ich so leidenschaftlich dabei bin. Und ganz häufig ist das so, wenn Leute zu mir sagen, richte dich nicht auf, du musst dich nicht aufregen, bin ich noch total tiefenentspannt. Ich war einfach nur mit Leidenschaft dabei. Deswegen hasse ich das, wenn Leute das zu mir sagen. Weil die nicht wissen, wie das ist, wenn ich mich wirklich aufrege. Christian, guck mich an so.
Ich glaube, genau das ist der Satz, den du dann sagen möchtest.
Sicher. Sag,
du möchtest nicht wissen, wie das ist, wenn ich wirklich aufrege.
Ich sag ihnen dann, ich bin doch ganz ruhig.
Ich bin ganz ruhig.
Ja, ich sag dann, ich bin noch ganz ruhig. Du willst nicht wissen, wie das ist, wenn ich mich wirklich aufrege. Dann sagen die meisten Leute, nee, möchte ich nicht. Ich sage, nee, glaube ich dir. Willst du auch nicht. Weil dann werde ich böse. So, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Was hat das mit Glück zu tun? Ich finde, manchmal sich aufregen macht auch glücklich. Aber sich entspannen macht auch glücklich. Herr.
Ja, zumindest zufrieden.
Ja, ich plapper gerade.
Zumindest zufrieden.
Weil ich so abgewichen bin.
Das macht nichts.
Abgeschwufen. Wie sagt man? Abgeschweift.
Abgeschweift.
Abgeschwiffen?
Abgeschwiffen. Abgeschwiffen. Abgeswiffert.
Abgeswiffert.
Wir sind abgeswiffert.
Wir sind abgeswiffert.
Und,
wir schwiffern mal wieder rein.
Zu ich habe, um da nochmal hier so ein neulich ein Buch gelesen, das heißt The Power of Meaning, so ein richtig so Chaka American.
Ja.
Aber mit einer schönen Prämisse ist die Autorin hat gesagt, naja, die ganze jahrelange Glücksforschung und Positive Thinking und so hat ja nicht unbedingt dazu geführt, dass die Leute glücklicher geworden sind, sondern eigentlich hat es den Druck erhöht, glücklich sein zu müssen, zu sagen. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, warum Teenager frustrierter werden durch Social Media, weil alle irgendwie den Druck machen, wer kann eigentlich breiter grinsen in seinem Leben? Wem scheint die Sonne heller aus dem Arsch?
Ja.
Ja? Und würdest du es immer noch tun, wenn du es nicht Instagrammen könntest? und was sie raus, also sie macht oder die Argumentation, die sie dann führt, ist zu sagen, genau die, es ist nicht Glück, es ist Zufriedenheit, also ein erfülltes Leben, und das hat irgendwie vier Säulen oder so. Da kann man jetzt sagen, ja, ist immer ein bisschen abstrakt. Also, und die vier Säulen ist, dass du dir die richtige Geschichte erzählen kannst über dich selber, dass du ungefähr weißt, was du über dich erzählst, dass du irgend so eine kleine Bestimmung hast. Und das kann ja sein, wie ich bin gut zu meinen Kindern, ich weiß nicht, ich drehe Firmen auf 180, so ein Ding. Warte jetzt ein, zwei. Dass du irgendeinen Moment hast von Selbstvergessenheit. Also irgendeine Tätigkeit, ein Moment, wo man sich selber mal, also sozusagen am Meer stehen, aufs Wasser gucken und so sagen:
Podcasten!
Alter Schwede, bist du klein! Meditieren. Ich habe es manchmal beim Aikido, wenn du so durch die Luft fliegst und einfach merkst, so, scheiße, jetzt nichts mehr mit Kontrolle. Und das Letzte habe ich vergessen. Ist bestimmt wichtig. Oh, jetzt wollte ich klug klingen, ich habe es wahrscheinlich noch nicht zu Ende gelesen. Nein, ich habe es wirklich vergessen, die letzte Säule. Ich werde dir die letzte Säule nach.
Ja, reich die doch bitte nach, die letzte
Säule. Genau, das ist quasi mein Cliffhanger. Ja, ich lasse euch mit der letzten Säule zu dem letzten Schritt zum zufriedenen Leben alleine da draußen.
Hättet ihr das gewusst? Jetzt müsst ihr mindestens 2 Wochen warten.
Und müsst 2 Wochen weiter unglücklich, unzufrieden Wochen. Und frustriert durch euer Leben streiten.
Wann seid ihr aus dem Urlaub wieder da?
Nächstes Wochenende. Also dann ist Ostern und dann irgendwie nach Ostern.
Genau, und ich fahr Ostern zu meiner Schwester und komme dann in der...
Ja.
Übernächsten Wochen.
Ja, für alle, die das hören, wir haben übrigens ein Hochsicherheitssicherheitssystem in unserer Wohnung.
Ich habe Nachbarn, die schon mit einem Baseballschläger bereit.
Und Videoüberwachung und so, alles installiert. Genau, wir werden in
also ihr müsst 2,5 bzw. 3 Wochen warten. Wo fahrt ihr hin?
In Südfrankreich.
Ach, schön, ihr fahrt immer nach Südfrankreich.
Ja, wir sind in Nizza und gestern habe ich zur Einstimmung haben wir über den Dächern von Nizza von Hitchcock gesehen. Ja.
Mit Cary Grant und Grace Kelly.
Grace Kelly, die ja quasi gleich in Südfrankreich geblieben ist danach. auch irgendwie tragische Ironie des Schicksals, dass es da eine Szene gibt, wo sie mit dem Wagen so diese Serpentinen durchheizt. Das hat sie dann später im Leben nochmal probiert mit weniger Erfolg. Wahrscheinlich, weil es ein echtes Auto war. Aber dieser Film hat alles. Also, was ich von Südfrankreich erwarte, wunderschönes Meer, Sonnenschein, Wärme. Aber auch in dem Film, wenn du ihn heute guckst, der ist ja aus den 50ern, ne? Da ist auch alles drin. Blackfacing, Frauen schlagen.
Klar.
Ja, was regst du dich so auf? Butch. Backpfeife. Egal, ich weife wieder vom Thema ab. Dabei wollte ich doch eigentlich jetzt gerade so einen wunderschönen Cliffhanger und Abbinder konstruieren, dass nämlich unsere Zuhörer, genauso wie du, jetzt über 2 Wochen warten müssen, um den letzten Schlüssel zur Zufriedenheit zu finden.
Oh Gott.
Oder das Buch bei Amazon zu bestellen.
Welches Buch jetzt nochmal?
Achso, das Buch übers Glück. Das Buch übers Glück. Aber das ist so mit Ratgebern übers Glück. Das ist die letzte Geschichte, die ich erzähle. Ich habe neulich mit meinem Vater im Café gesessen.
Ja.
Und da hat mir mein Vater erzählt, der ist jetzt, im Rentner und hat mehr Zeit, so auch nachzudenken. Ja. Und hat mir erzählt, er hätte so ein Buch gekauft und das hätte ihm sehr gut gefallen und es hätte ihm so quasi mal einen neuen Blick eröffnet. Und das heißt, das Kaffee am Ende der Welt. Das ist auch so ein Ding, wo es so um Glück und Lebensglück geht. Ne? Und ob ich das gelesen hätte.
Ich glaube, das habe ich.
Und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, Papa, das hast du mir geschenkt. Das hast du meiner Schwester geschenkt. Und du hast es Birgit auch zum Geburtstag geschenkt. Vor, weiß ich nicht, 1,5, 2 Jahren. Und mein Vater so, ach was. Und vielleicht... und vielleicht ist das
Eltern
genau...
sind so geil.
Und vielleicht ist das genau das, was eigentlich... Ich möchte nicht, dass die Geschichte gelesen wird, als mein Vater wird vergesslich, sondern als dass das auch so ein Moment ist, der was damit zu tun hat, dass ich glaube, die Beschäftigung damit, was macht glücklich, wie glücklich, und so dieses sich in so einen Ratgeber zu versenken und so ein Buch darüber zu lesen und so, das ist alles total wichtig. Ich glaube nur, automatisch vergisst man das, weil es eben ungreifbar ist und weil du das nicht. Du kannst es nicht fassen, du kannst es nicht erzwingen, du kannst nur versuchen oder darauf hoffen, dass du in dem Moment wach genug bist, nicht abgenudelt, überarbeitet, müde, kaputt, zerstört, dass du es auch wahrnimmst, was gerade eigentlich cool passiert ist.
Und was cool ist.
Und diese kleinen Momente...
Dass das Glück sozusagen nicht in einem alten, verrosteten Mofa einfach an dir vorbeifährt.
Genau. Ja, dass du weißt, wenn es da ist. Ja. Ist wie so eine...
Dass
wie
du
so
sozusagen eine, den Motor knallen hörst, wenn es kommt und...
Ist wie die Nachbarskatze, die ab und zu vorbeiguckt und...
in den Garten scheißt.
In den Garten scheißt. Und wenn du sie... und wenn du sie nicht ab und zu mal in den Garten scheißen lässt, dann ist es halt nicht da. Und damit enden wir jetzt. Und wünschen euch einen schönen Sonntag. Ja.